Ihr Lieben, ich möchte nicht versäumen, in der Passionszeit wenigstens einmal ernsthaft zu euch über das Kreuz gesprochen zu haben. Denn das Kreuz gehört zum Kernbestand des christlichen Glaubens und zugleich ist es ein zutiefst verstörendes Symbol. Das war im Grunde immer so in der Geschichte der Kirche. Die Auseinandersetzung darum begann eigentlich schon am Tag der Hinrichtung Jesu. Unser Predigttext wird das gleich zeigen. Und das ist bis heute so geblieben, bis in die Christenheit hinein. Immer wieder wird der Versuch unternommen, das Kreuz umzudeuten, es an den Rand zu drängen, es zu so einer Randepisode im Leben Jesu zu stilisieren oder auch, das wäre dann die fromme Version davon, es durch die Auferstehung vorschnell aufzulösen und zu entschärfen. Wir hören auf Gottes Wort aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und da heißt es, als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie Jesus dort und die Übeltäter mit ihm einen zur Rechten, einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu, aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der König der Juden, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war, zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Was ist das Kreuz? Wie ist damit umzugehen, dass der mutmaßliche Retter Israels und der ganzen Welt, der Messias, dass der selbst zugrunde geht? Kann das sein, dass der Hoffnungsträger am ultimativen Hoffnungskiller, also am Tod, sein Ende findet und doch weiterhin der Hoffnungsträger bleibt? Kann der große sehnsüchtige Ruf nach Gerechtigkeit, der ja bis heute in keinem Wahlkampf fehlen darf, kann der weiter auf Genugtuung hoffen, wenn der sprichwörtlich Gerechte einem monströsen Justizskandal zum Opfer fällt? Es liegt doch vielmehr nahe, hier zu resignieren, dass der Weltenlauf sich niemals ändert. Am Ende wird die Wahrheit verachtet, die Gerechtigkeit unterdrückt und die Opfer verspottet. Lukas präsentiert uns die Antwort auf diese Frage wie so ein großes Gemälde. Es besteht aus drei Kreisen. Der erste Kreis beleuchtet die Richter, auch die, die es nicht qua Amt, sondern durch ihr Urteil bzw. ihr Vorurteil sind. Jeder macht sich seinen Reim auf diesen Gekreuzigten. Und der zweite Kreis, der konzentriert sich auf den Retter und nimmt teil an einem Wortwechsel mit lebensverändernder Wirkung. Und der dritte Zyklus, schließlich schaut auf die Reaktion der Dabeistehenden. Und mir war bei der Meditation dieses Textes so, als ob wir auch unter diese Menschenmenge gemischt seien. Also Richter, Retter, Reaktionen. Ich beginne mit dem ersten Punkt, die Richter. Das ist eine echt seltsame Allianz, die uns hier begegnet. Das Volk, die Oberen, die Soldaten und ein verurteilter Verbrecher. Und bemerkenswert finde ich daran, die sind sich alle einig. Das ist schon mal verdächtig. Wann sind sich solch derartig unterschiedliche Gruppen mit so verschiedenen Interessen und Zielen, mit derart voneinander abweichenden Lebenswirklichkeiten, wann sind die sich schon mal einig? Frag die mal, was die unter Gerechtigkeit verstehen, unter Frieden, unter guter Politik. Da würden die niemals mit gemeinsamer Stimme sprechen. Das muss schon ein besonderer Geist gewesen sein, der da auf Golgatha geweht hat, wahrhaft gespenstisch. Und mittendrin das Volk. Es steht da und sieht zu. Und wir stehen auch viel zu oft nur da und sehen zu, greifen nicht ein, fördern damit, was im Gange ist, weil uns der Einfluss fehlt oder der Mut oder die Kraft oder die Zeit. Und währenddessen handeln andere. Die Staatsmacht hat für den Rahmen gesorgt, nicht nur mit dem Todesurteil, sondern auch ganz wörtlich. Jesus wird von zwei Schwerverbrechern quasi eingerahmt. Wo der Rahmen vorgegeben ist, da liegt die zu benennende Schublade schon nahe. Kategorie Schwerverbrecher. Schubladen nehmen einem das Denken ab. Da fallen dann auch alle Hemmungen. Wer am Boden liegt, der wird noch getreten. Dem Verdurstenden wird selbst das Wasser verweigert. Schaut her, wie ihm der Essig schmecken wird. Menschenwürde war gestern. Und selbst die nicht als Feingeister bekannten Söldner versuchen sich jetzt als Satiriker bei der literarischen Deutung der Schrifttafel über dem Kreuz. Jesus von Nazareth. Straftatbestand in Kürze, König der Juden. Aha, Versuch eines Staatsstreiches. Wieder mal ein Volksaufstand. Kennt man ja schon. Letzte Woche Palmenzweige für den einziehenden König. Heute haben sie ihn dann halt auf die Palme gebracht. Hahaha. Im Grunde eint die spottende Menge, die hier noch einmal das Todesurteil richtend beglaubigt, ein gemeinsamer Gedanke. Denn sie nehmen alle einen Gesichtspunkt auf, den sie als widersprüchlich empfinden. Sie können nicht verstehen, dass der mutmaßliche Retter, der Messias, der König, dass der sich selbst nicht rettet. Und sie denken, wer sich nicht selbst rettet, der kann sich wohl auch nicht retten. Der kann es nicht, sonst würde er es ja machen. Denn, und diese stillschweigende Prämisse eint alle, die hier stehen, am Ende sind wir uns doch alle selbst am nächsten. Also, so wird gefolgert, dieser König hat ein Machtproblem, sonst wäre er nämlich in ganz anderer Weise wirksam hier. Also zeig mir deine Wirksamkeit, deine Hebelwirkung in der Welt und ich sag dir, ob du zum Retter taugst. Dieses Muskelspiel beobachten wir auch als innerkirchliche Variante immer wieder. Mancher Kirchenvertreter legitimiert Existenz und Einfluss der Kirche nach ihrer karitativen Wirkung, die von diakonischen Institutionen ausgeht. Schaut, was wir für den Zusammenhalt der Gesellschaft tun, argumentiert die Kirche. Schaut, wie wertvoll unsere Krankenhäuser sind, unsere Kitas, unsere Altenheime und was Brot für die Welt zur Armutsbekämpfung beiträgt. Und schaut, sogar im CO2-Ausstoß sind wir vorbildlich und kämpfen wirksam für eine bessere Welt. 85% Einsparungen sind möglich. Die Argumentation ist klar, Retterkompetenz wird an ihrer innerweltlichen Wirkung bewertet. Ein Herr, dessen Reich nicht von dieser Welt wäre, das ist peinlich, darüber reden wir nicht. Und blasen die Frommen nicht ebenfalls in dieses Horn innerweltlicher Wirksamkeit, wenn sie in manchen Zeugnis- bzw. Lobpreissongs eventuell ein wenig zu sensationell den Herrn besingen, der hoch oben über allem Staub der Welt residiert, der im Gebet instant Antworten auf alle Fragen liefert und das Leben mit seinen überlegenen Ratschlägen schon jetzt in eine wahre Wellness-Oase zu verwandeln, in der Lage ist. Ja, wo Sünde, Krankheit, Schmerz und Tod eigentlich nur noch erledigte Randfragen darstellen. War da nicht was? Das Kreuz wäre ja schon bei Jesus. Vielleicht hat er einfach nicht unser diplomatisches Geschick gehabt, wenn es darum ging, Welt und Reich Gottes zu vermitteln. Oder aber das Ganze war vielleicht eine optische Täuschung. Und wir werden irgendwann noch einmal schmerzlich lernen müssen, dass unsere verfolgten Geschwister, im Nahen Osten beispielsweise, die ja inzwischen immer zahlreicher auch hier nach Europa kommen, dass die Reaktion auf ihren Glauben geerntet haben, der viel evangeliumstypischer ist als die, die uns in der westlichen Gesellschaft im Moment noch entgegengebracht werden. Im Weltmaßstab darf durchaus darüber gestritten werden, was die normale Reaktion auf das christliche Bekenntnis ist. Freundlich, unverbindliche Distanz oder Kampfansage? Der Retter. Wenn wir uns den Text genau anschauen, beruht die Möglichkeit der Distanz auf einem Missverständnis. Jesu Reich wird ja von den Spöttern nach seiner Wirksamkeit in dieser Welt beurteilt. Kann er dem Rechtsspruch des Hohen Rates etwas entgegensetzen? Nö. Kann er seinem Todesurteil entgehen? Nein. Entmachtet er die korrupten Eliten? Nein. Also, von seinem Reich geht so viel Gefahr für die bestehenden Verhältnisse aus, wie wenn ein paar pubertierende Jugendliche World of Warcraft spielen. Oder wie wenn ein paar wirre Reichsbürger behaupten, die Bundesrepublik sei eine GmbH ohne völkerrechtliche Relevanz. Was soll man sich mit solchem Unfug beschäftigen, der keinen Anhalt an der realen Welt hat? Diese Fragen kann man stellen. Unverbindliche Distanz ist also angemessen, was allerdings gern übersehen wird. Jesus amtiert, er übt sein Amt aus, auch am Kreuz, indem er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er tritt hier an die Stelle des hohen Priesters. Der nimmt nämlich bei Hinrichtung traditionell das Schuldbekenntnis des Delinquenten entgegen. Der sagt nämlich dann, das ist seine Aufgabe, mein Tod sei Sühne für alle meine Sünden. Und dann sagt der hohe Priester in der Absolution, deine Sünden sind dir vergeben, und dann wird dein Kopf kürzer gemacht. Jesus macht es umgekehrt. Er beginnt mit der Absolution und führt dann das Beichtgespräch. In seinem Reich der Liebe eilt die Gnade allem menschlichen Tun voraus. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren, wird Paulus später sagen. Und die Kirche wird Kinder taufen, weil sie weiß, durch die Taufe bist du mit Christus in den Tod gegeben und durch den Glauben, den Gottes liebevolles Tun in dir entzündet, wirst du mit ihm auferstehen. Am Anfang steht das Reich der Liebe, Gottes Tat an uns. Er gewinnt unsere Herzen und macht uns zu Bürgern seines Reiches. Der Glaube ist nicht unsere coole, fromme Aktion, sondern sie ist Reaktion auf Gottes unglaubliche Liebe. Sonst ist es kein Glaube, sondern Meinung, Weltanschauung oder vielleicht Gruppenbewusstsein. Sola gratia, nicht allein aus Gnade, lehrt die Reformation. Am Anfang dieses Reiches, das nicht von dieser Welt ist, steht die Liebe Gottes, steht das Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, nämlich in die Welt und schließlich durchaus folgerichtig auch in den Tod, damit alle, die an ihn glauben, das heißt davon leben wollen, dass er uns zuerst geliebt hat, dass die nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Da zeigt sich die erste rettende Wirkung des Reiches Gottes. Seine Liebe führt ins Leben. Überaus kontrastreich ist dies an den beiden Gesprächen mit den Verbrechern zur Rechten und zur Linken von Jesus dargestellt. Der eine, der überlegt nur, wie er sein altes Leben verlängern kann. Ein Leben, das ja vermutlich dadurch gekennzeichnet war, dass er anderes Leben beendet oder vermutlich mindestens beeinträchtigt hat. Egal, Jesus, kannst du mir mehr von dem alten Leben geben, das von Ungerechtigkeit, Streit, Kampf und Tränen durchsetzt ist? Dann will ich dich gerne als Christus anerkennen. So argumentiert er. und dann der andere. Er weiß, dass er sein Leben verwirkt hat, dass er Dinge getan hat, die er nicht wieder gut machen kann. Und indem er dies bedauert und Jesus bittet, seiner zu gedenken, entsteht hier eine ganz zarte Brücke zu dem, bei dem er irgendwie gespürt hat, auch wenn wir hier beide in den letzten Zügen hängen, seine Möglichkeiten sind noch nicht ausgeschöpft. Die Liebe und diese Zuwendung, diese Immunität gegen diese kaputte Umgebung hier auf Golgatha, die sonst alle um einen herum an dieser Stätte des Grauens entmenschlicht, das hat Kraft. Sein Reich, seine Autorität ist nicht durch Unrecht zu stoppen. Dieser Jesus und sein Reich überdauern auch den Tod. Der Schächer am Kreuz hat Glauben gefunden. Ein Last-Minute-Glauben, kurz bevor der Vorhang fällt oder und es entweder heißt gerettet oder gerichtet. Wie kam es dazu? Das ist die Macht der Liebe. Das ist die Macht des Reiches Gottes, das in Jesu Hingabe bis zum Tod wirksam bleibt. Der Evangelist Moody hat einmal in einzigartiger Weise die Liebe Jesu dargestellt. Er schildert ein fiktives Zwiegespräch zwischen dem Auferstandenen und Petrus. Und Petrus fragt: Ist es wirklich deine Meinung, Herr, dass wir das Evangelium allen Menschen predigen sollen? Auch diesen Sündern, die dich gefoltert haben? Ja, Petrus, antwortet der Herr, biete denen zuerst das Evangelium an. Macht euch auf die Suche nach jenem Mann, der mir ins Gesicht gespuckt hat. Sagt ihm, dass ich ihm vergebe. Den Mann, der mir die Dornenkrone auf die Stirn gedrückt hat, sag ihm, dass ich in meinem Reich eine Krone für ihn bereithalte, wenn er das Heil annehmen will. Such den Mann, der mir das Rohr aus der Hand nahm und mich damit geschlagen hat. Ich will ihm ein Zepter geben und er soll mit mir auf meinem Thron sitzen. Such den Mann, der mir mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat. Sagt ihm, dass mein Blut rein macht von allen Sünden. Sagt, dass es auch für ihn vergossen wurde. Such den Soldaten, der mir den Speer in die Seite stieß. Sag ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen. Gottes Liebe in Jesus Christus bricht sich Bahn. Er sammelt Bürger für das Reich Gottes mitten in dieser Welt und ihren Reichen bzw. Machtsphären. Gott bleibt nicht in der abgegrenzten Sphäre mit religiös Interessierten unter sich. Er hockt auch nicht im Allerheiligsten des Tempels, ebenso wenig in frommen Naturreservaten oder religiösen Sonderwelten. Darum zerreißt der Tempel im Allerheiligsten. Das Heilige fährt hinaus nach Golgatha, zu dieser Müllkippe vor der Stadt. Nicht hoch über allen Staub der Welt, sondern mitten hinein in diese Kampfzone dieser Welt, wo Menschen leben und leiden, kämpfen und krampfen, feiern und fluchen. Gott ist präsent mitten in der Welt, wie sie nun einmal ist, beziehungsweise wie sie durch die Sünde geworden ist. Er will retten, wer und was zu retten ist, in einer Schöpfung, die nach Erlösung und Ganzheit ächzt. Drittens, Reaktion. Es geht um nicht weniger als um neues Leben durch den Tod hindurch. Am Anfang steht der Tod des Gottessohns. Er beschließt sein Leben, wie der fromme Jude jeden Tag beschließt, mit dem Abendgebet. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ein Abend, ein Morgen, ein neuer Tag. Wer Gott ergeben stirbt, geht schlafen und freut sich auf das Heute, das Jesus zuvor dem Schächer angekündigt hat. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was ist der Tod für den mit Gott verbundenen anderes als ein tiefer Schlaf, von dem einen der Schöpfer am Auferstehungsmorgen auferweckt? Dem Gebet folgt dann der Lobpreis des Hauptmanns. Der Mann am Kreuz hat bei ihm etwas ausgelöst. Er sagt es mit den Worten eines Heiden, der in messianischem Denken nicht zu Hause ist. Dieser ist ein Gerechter gewesen, formulierte er. Eine große Zuschreibung in einem Setting, das mit Gerechtigkeit so gar nichts zu tun hat. Und den Schlusspunkt setzt das Volk. Lukas hat es als abwartend und unschlüssig in unserem Predigttext eingeführt. Und jetzt schlagen sie sich an ihre Brust und kehren um, wie es so schön doppeldeutig heißt. Folgt also Gebet und Lobpreis nun die Umkehr, das Sündenbekenntnis, wie im Gottesdienst der ersten Christen? Ist dieselbe Struktur. Wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber wir wissen, dass diese Texte der Gemeinde überliefert wurden, damit sie im Gottesdienst aus diesem Gedenken an den Herrn, der für uns starb, neues Leben und neue Kraft zur Veränderung gewinnen. Und jeder Gottesdienst soll in der Kraft des Kreuzes Jesu fußen und am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, ein Auferstehungsmorgen für unseren Glauben darstellen. Das Kreuz ist keine Episode. Wir haben es auf dieser Erde nie hinter uns. Es ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Es ist das Ende aller menschlichen Wege und es ist der Anfang des Weges Gottes mit uns. Es ist der Weg zum Leben. Danke, Herr Jesus. Amen.